Sie hören den Klimakompass mit Claudia Kempfert. Eine Produktion von 22 Film.
Herzlich willkommen zum Klimakompass mit Claudia Kempfert. Wir sprechen über die Klimakrise und wie wir als Gesellschaft mit ihr umgehen. Neue Folgen gibt es im Zwei-Wochen-Takt, immer Donnerstagnachmittags. Ich bin Dr. Dennis Eckmeier, Wissenschaftsredakteur bei der 22 Film GmbH, wo wir seit über 10 Jahren Wissenschaft kommunizieren. Bei mir sitzt die Energieökonomin Professor Dr. Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energieverkehr-Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Außerdem ist sie Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hallo, Frau Kempfert.
Hallo, ich grüße Sie.
Heute ist erst die 3. Folge und wir machen schon ein Special. Mhm. Wir sitzen nämlich hier in Berlin face to face und sehen uns tatsächlich zum ersten Mal persönlich.
Ja, sehr schön. Oder?
Finde ich, ist ja, gut. Ich finde das auch.
Find ich auch.
Ja, so kann man sich mal schön unterhalten.
Genau. Danke so fürs Herkommen nach Berlin. Das ist ja für mich sehr praktisch gewesen. Ist ja nicht so weit weg, das Studio. Ja, danke.
Ja, ja, wir sind von der Redaktion aus, vom 22 Film Redaktion, nach Berlin gekommen und haben die Wissenswerte besucht. Das ist ein Meeting für Wissenschaftsjournalisten. Da ging es natürlich auch viel um Klimakommunikation. Genau, und weil wir gerade in Berlin waren, haben wir kurzerhand dieses Studio hier angemietet, damit wir uns mal in Real Life
Super.
Unterhalten können.
Freut mich sehr.
Wir sprechen heute über den gemeinsamen Aufruf der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft an die Politik zu mehr Klimaschutz. Außerdem blicken wir zurück auf 20 Jahre Klimakostenforschung. Und am Ende gibt es eine Publikumsfrage, die wir beantworten wollen zum Thema Strompreis. Wenn Sie auch eine Publikumsfrage stellen möchten, dann können Sie das tun per E-Mail an klimakompass@22.film oder in den Kommentarspalten von YouTube und Spotify. Sie können uns dann natürlich auch Feedback dalassen. Es gibt schon viele positive Reaktionen und vielen Dank dafür. Das gefällt uns sehr.
Ja, freut mich auch sehr, ja.
Es gab aber auch Reaktionen, wo wir gemerkt haben, es gibt da wohl etwas Verwirrung darüber, wer wir sind, welcher Podcast das hier gerade ist. Und diese Verwirrung geht zurück auf die Ankündigung vom MDR. Die haben geschrieben und, glaube ich, auch so gesagt, nach dem Ende von Kempferts Klima-Podcast startet der MDR zusammen mit dem NDR einen neuen Klima-Podcast. Die erste Folge wird im Herbst veröffentlicht. Energie- und Klimaökonomin Professor Claudia Kempfert wird Teil des neuen Projekts und bleibt damit den Hörerinnen und Hörern als Expertin erhalten. Frau Kempfert, könnten Sie eben klarstellen, was damit gemeint war?
Also dieses neue Format, was beim MDR in Kooperation wohl offensichtlich mit dem NDR stattfinden soll, ist ein ganz anderes Format. Da geht es um allgemeine Themen. Das wird alles noch erarbeitet, so hat man mir das gesagt. Ich werde einmal im Monat ein paar Fragen beantworten, die im Rahmen dieses Podcasts auftauchen. Es ist was ganz anderes, auch ein völlig neues Format. Das wollte man auch absichtlich neu konzipieren. Und da sind mir die Details jetzt auch nicht bekannt. Wir haben uns hier entschieden, das sehr gut funktionierende und die tollen Hörerinnen und Hörer, die wir da seit 4 Jahren haben, die mich da auch angerufen haben und mir Mails geschrieben haben, das fortzuführen. Das freut mich ja, dass wir das in diesem Rahmen machen können. Das ist genau das, was wir vorher im MDR ja gemacht haben, vom Format her, dass wir eben eine aktuelle Studie besprechen, dass wir eine Hörerfrage beantworten und auch politische Ereignisse einordnen. Und das finde ich sehr schön, dass wir das hier zusammen fortführen können. Freut mich auch sehr, weil viele Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, mich kontaktiert haben und darum gebeten haben und teilweise auch sehr emotional, was mich wirklich gefreut hat, die gesagt haben, ich höre ich das alle 2 Wochen, den Podcast, was soll ich da jetzt machen und so weiter, das finde ich ganz schrecklich. Oder beim Putzen oder so, keine Ahnung. Also ganz viele Rückmeldungen. Ja. Das hat mich sehr gefreut und deswegen müssen wir hier deutlich sagen, das ist jetzt ein anderer Platz, aber das Format ist ganz ähnlich, wie es vorher war, aber eben nicht mehr im MDR. Und der MDR macht was anderes.
Genau. Und wir sind von 22 Film auch nicht beim öffentlichen Rundfunk generell nicht, also auch nicht ARD oder ZDF oder sonst irgendwas, sondern das ist eine private Produktionsfirma. Unser bekanntestes Format ist der YouTube-Kanal Dr. Watson, den wir auch ab und zu mal erwähnen. Mhm. Und dieser Podcast hier ist dann das zweite Format, das wir komplett redaktionell und finanziell völlig unabhängig produzieren. Und tatsächlich stehen wir damit eigentlich eher in direkter Konkurrenz mit dem öffentlichen Rundfunk. Das war etwas, wonach halt auch öfter gefragt wird, ob das jetzt noch öffentlich-rechtlich ist oder nicht. Ist es nicht.
Nee, genau. Das ist nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das war vorher eben der MDR. Jetzt sind wir hier in diesem bei euch zu Gast. Das ist ja wunderbar. Und Dr. Watson mag ich auch sehr. Empfehle ich auch jedem, mal zu schauen, die Videos. Also ich bin ja ein bisschen älter, aber freue mich da immer, dass es da YouTube-Videos gibt. Ich bin da ja nicht mit aufgewachsen. Also, ja. Da muss man immer dazu sagen. Aber die Wissenschaftskommunikation, die ihr macht schon seit langer Zeit, die ist irgendwie gut und das macht Freude. Und ist toll und ich freue mich da sehr, dass ihr dieses Wagnis eingeht, mit mir einen Podcast zu machen. Das freut mich wirklich sehr.
Ja. Ja, scheint gar nicht so das Wagnis zu sein, weil sie ja so viele Fans mitbringen.
Ja, ich hoffe, ja. Also mich haben zumindest sehr, sehr viele erreicht, aber danke auch dafür. Es hat mich sehr gefreut, dass es da so viele Rückmeldungen gab und danke auch für die vielen E-Mails. Ich weiß, dass es ja auch Arbeit ist, sich hinzusetzen und eine E-Mail zu schreiben und oder Nachrichten auf zu sprechen und so, aber es ist wirklich, hat mich sehr gefreut. Also danke, die mich da alle kontaktieren, ist angekommen und deswegen machen wir das jetzt hier.
Und wir lesen das auch alles.
Wir lesen das auch alles, genau.
Erstes Thema, Mitte September gab es einen gemeinsamen Aufruf zum entschlossenen Handeln an die Politik von der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Und der Anlass ist, dass nach neuen Berechnungen die globale Durchschnittsoberflächentemperatur womöglich bereits bis 2050 um 3 Grad erhöht werden könnte. Das ist dann im Vergleich zum Durchschnittswert zur vorindustriellen Zeit von 1850 bis 1900. Und wir erinnern uns, dass beim Pariser Klimaabkommen es ein Grenzwert festgesetzt wurde von 1,5 Grad Erwärmung. Und der hatte auch seinen Grund, weil ab dann wird es halt wirklich immer schwieriger, die Situation, die auf uns zukommt, zu berechnen. Also es wird einfach immer unberechenbarer. Das Klimasystem wird verrückt in einem gewissen Sinne. Wir waren ohnehin nicht mehr auf dem Weg, die 1,5 Grad zu schaffen oder einzuhalten. Das habe ich mal für ein Klimawandelvideo bei Dr. Watson recherchiert und mir den letzten Bericht des Weltklimarats angeschaut. Und da sah es eher so aus, dass es wahrscheinlich Richtung 2 Grad gehen würde bis 2050, vielleicht ein bisschen mehr, je nach Szenario. Die neue Zahl von plus 3 Grad, von der man eigentlich gedacht hatte, damit kann man eher gegen Ende des Jahrhunderts rechnen, die neue Zahl kommt von einer Studie von Stefan Rahmsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die er gemeinsam mit seinem Kollegen Grant Foster, einem Amerikaner und ebenfalls Autor auf vielen einschlägigen Fachartikeln zum Thema Klimaentwicklung, veröffentlicht hat. Und der Titel der Studie sagt schon alles: Global Warming has accelerated significantly. Ist bisher noch ein Preprint, nicht offiziell in einem Fachjournal veröffentlicht. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Studie eine gewisse Tragweite hat und dass man sich sehr viel Zeit mit dem Gutachten nehmen möchte. Aber Rahmsdorf ist auch nicht der Einzige, der das sagt, dass die Temperaturerhöhung sich beschleunigt. Die beiden wissenschaftlichen Gesellschaften schließen sich dem ja auch an. Frau Kempfert, bevor wir zu Ihrer Einordnung des Aufrufs kommen, was haben denn Stefan Rahmsdorf und Grant Foster gemacht und was genau haben Sie herausgefunden?
Also ich war ja letzte Woche auf dem Extremwetterkongress, wo auch diese Studie vorgestellt wurde. Es war wirklich sehr beeindruckend, muss man sagen. Auch die persönlichen Begegnungen mit den ganzen Wissenschaftlerinnen, auch mit Stefan Rahmsdorf und anderen, die schon deutlich warnen und deutlich mehr warnen als zuvor. Und das basiert eben auf dieser Studie, die Sie gerade angesprochen haben, mit dem Global Warming has accelerated significantly. Und die zentralen Ergebnisse haben Sie eben schon grob zusammengefasst. Da geht es wirklich darum, dass man erkennt, dass es eine deutliche Beschleunigung gibt der Oberflächentemperatur. Bis 2015 steigen die Temperaturen signifikant schneller als zuvor, seit 1945, so steht es in der Studie. Und es gibt die höchste Erwärmungsrate, die jemals gemessen wurde, nämlich von 0,4 Grad pro Jahrzehnt, was doppelt so hoch ist wie üblicherweise, wo man 0,15 bis 0,2 Grad pro Jahrzehnt zwischen 1980 und 2000 gemessen hat. Das heißt, wir wissen ja schon, wir hatten noch Rekordjahre. 2023 und 2024 waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. 2024 überschritt erstmals ein Jahresdurchschnitt des 1,5 Grad Ziel, gemessen zum vorindustriellen Level, was Sie auch gerade erzählt haben. Und damit ist man über das Ziel hinausgeschossen, was man eben im Pariser Klimaabkommen vereinbart hat, wo man sagte, dass man davon ausgeht, dass wenn es unter 1,5 Grad bleibt, dass diese Kipppunkte, die eben auch zu irreversiblen Änderungen des Klimawandels führen können, extreme Klimaereignisse, Wetterereignisse immer weiter zunehmen. Das wollte man ja eindämmen, indem man sagt, man bleibt unter diesem 1,5 Grad Level. Und das zeigt eben jetzt diese Rahmstoff-Studie, der eine Projektion macht, einmal misst anhand von einer Change-Point-Analyse, wo man eben eine deutliche Variabilität sieht und auch mit den Datengrundlagen, die er anwendet, von NASA und so weiter, Berkeley Earth, also die ganzen Überwachungssysteme sind da integriert, die die Daten überwachen und wo man einfach sieht, dass der Mittelwert eben jetzt deutlich über dem liegt, was man vorher hatte. Und es werden rausgerechnet natürliche Variabilitäten wie El Niño, El Niña oder auch Vulkanausbrüche, Sonnenaktivität. Da hat man exponentielle Glättungen, die da rein modelliert wurden und auch von den Temperaturdaten abgezogen werden, also subtrahiert werden. Das macht man schon, dass man das rausrechnet und man hat eben diese statistischen Verfahren, die man anwendet mit den Glättungsverfahren und den Changepoint-Analysen, wo man eben dann auch sehr deutlich sieht, dass es diese linearen Trends gibt, die alle 10 Jahre auftreten mit den 0,4 Grad pro Dekade. Und das ist robust. So zeigt es eben die datenstatistische Untersuchung. Und da gibt es eben diese zentrale methodische Erkenntnis, wo man sieht, dass es eben diesen statistisch signifikanten Trendbruch gibt ab 2015 und im Ergebnis ein klarer Trendbruch, wo eben deutlich erkennbar ist, dass diese globale Erwärmung jetzt exponentiell zunimmt. Und das, würde ich sagen, ist schon auch eine robuste Studie. Es gibt wirklich Stärken auch, weil dort so viele Datensätze integriert wurden, dass statistisch signifikant ist und auch diese Herausrechnung, diese Glättungen und so weiter, die da stattfinden, das ist alles gut, aber es gibt eben auch gewisse Unsicherheiten bei der Variabilitätskorrektur und es ist auch ein sehr kurzer Betrachtungszeitraum, das muss man deutlich sagen, von 8 bis 10 Jahren, wo man diesen Trendbruch feststellt ab 2015. Und es sind Modellannahmen, muss man auch immer dazu sagen. Ich bin ja auch selber Modelliererin, da muss man immer sagen, es gibt Unsicherheiten, die da drin sind. Es wird eine gewisse Extrapolation gemacht, aber in der Gesamtbewertung würde ich schon sagen, es ist sehr solide, es ist eine solide Methodik, es ist eine konservative Schlussfolgerung und aus meiner Sicht gibt es keinen Zweifel mehr an der Beschleunigung. Und deswegen hat sich eben auch die Deutsche Physikalische Gesellschaft angeschlossen, die vielen Wissenschaftlerinnen, die da auch da waren bei dem Extremwetterkongress, die alle sehr dringend gewarnt haben und so dargestellt haben, dass sie sagten, ja, wir sind noch nicht bei den 3 Grad, aber wir laufen direkt drauf zu. Frank Böttcher hat es ein bisschen eingeordnet, er sagt, es ist so, als wenn man weiß, man muss zum Zahnarzt gehen, weil die Wurzelbehandlung ist sichtbar. Diese Wurzel, die explodiert da gerade und es nützt nichts. Wir müssen irgendwie, wir weisen darauf hin, dass es, wenn es explodiert, es schlimm wird. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir alles tun, um das zu vermeiden. Das hören wir ja nicht zum ersten Mal.
Nee. Ne?
Also die ganzen Klimaforscher schon seit Jahrzehnten. Deswegen stumpft man da so ein bisschen ab. Aber es wird immer, immer deutlicher. Und ich finde es auch wichtig, dass die Wissenschaft sich laut macht.
Ja.
Weil die wissen, was da passiert. Die haben die Erkenntnisse und müssen eben auch entsprechend sich äußern. Deswegen halte ich es auch für sinnvoll und gut. Und auch gut, dass wir hier heute drüber sprechen.
Ja. Absolut. Also ich finde das auch erschreckend. Ich meine, das hat sich ja jetzt verdoppelt, die Geschwindigkeit der Erhöhung. Deshalb ist es halt nicht Ende des Jahrhunderts, sondern schon Mitte des Jahrhunderts, dass wir möglicherweise die 3 Grad erreichen oder überschreiten sogar. Sie haben es schon kurz gesagt, vielleicht nochmal, um das nochmal zu unterstreichen. Sie sind keine Geowissenschaftlerin, aber als Professorin für Volkswirtschaft kennen Sie sich natürlich mit Zeitreihenanalysen aus und mit den Statistiken, die dahinter stehen. Und Sie können das also schon einschätzen.
Also ich beschäftige mich mein ganzes Leben lang mit Klimastudien und Szenarien. Als ich begonnen habe mit dem Studium 1988, 91 kam der erste Weltklimabericht heraus. Mhm. Und da habe ich schon die Datensätze verschlungen und angefangen zu modellieren und gesehen, was da passiert im Klimasystem. Und mit solchen Modellen arbeite ich schon sehr lange, jetzt akut nicht mehr. Also am aktuellen Rand ist es so, dass ich ein super Team habe, die auch ganz viel modellieren. Aber solche Modelle sind mir bekannt und ich kann auch solche Ergebnisse gut einordnen. Also insofern auch als Volkswirtin mit dem Hintergrund Klimawissenschaften und Energiesysteme kenne ich solche Szenarien sehr gut und kann das auch schon sehr gut bewerten, was da passiert. Und auch statistisch einordnen. Ne? Das ist ja unser tägliches Brot, was wir auch machen. Ob man jetzt volkswirtschaftliche Daten hat oder hier eben Wetterdaten, das ist schon sehr deutlich, was da passiert.
Ja, genau. Ich wollte das nur noch dazu sagen.
Ist ja richtig. Ja. Also manchmal gibt es ja auch die Fragen, wie kann die das einordnen? Und da sage ich jetzt sehr deutlich, also ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit eben solchen Szenarien.
Ja.
Und da kann man mich nachts wecken und könnte jede Frage zu den Szenarien beantworten, ja.
Wir haben Sie jetzt zum Glück nicht nachts geweckt.
Nee, wir sind tagsüber hier.
Ja, genau, aber jetzt ist natürlich immer, Prognosen haben ja immer eine gewisse Unsicherheit, man weiß nicht genau. Meistens gibt es dann einen Bereich, den man dann vorhersagt. Wie sicher sind denn diese 3 Grad? Also die haben Sie jetzt genommen, diese Zahl, um damit natürlich an die Öffentlichkeit zu gehen, aber wie sicher sind diese 3 Grad oder wie hoch ist das Risiko, dass wir diese 3 Grad erreichen bis 2050?
Also es gibt gewisse Unsicherheiten, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, die man auch deutlich sagen muss, dass die da sind. Aber was man deutlich sehen kann, auch an den Szenarien und an den Datensätzen, dass die globale Erwärmung sich beschleunigt und damit eben auch Extremwetter zunehmen, dass die 1,5-Grad-Grenze faktisch überschritten ist. Das sieht man da sehr deutlich. Ob jetzt diese 3 Grad drohen bis 2050, es gibt ja einige Klimawissenschaftler, die sich auch öffentlich geäußert haben, gesagt, naja, da ist auch noch sehr viel Unsicherheit da drin. Das kann man im Moment noch nicht so deutlich sagen, aber was man deutlich sieht, ist, dass es eben eine Beschleunigung gibt. Und aufgrund dieser Beschleunigung ist es absolut angemessen zu sagen, dass, und das sagt ja auch der Klimaaufruf der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, sind ja 2 Gesellschaften, da sind ja enorm viele Wissenschaftler dahinter, die da deutlich warnen, die auch auf dem Kongress waren. Das kann man schon sagen, dass wir, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, schon in dramatische Entwicklungen hineinlaufen. Und das sind eben dann Extremwetter, die dann auch dazu führen, dass Schäden an oder dass Starkregen, Dürren, Hitze auftreten, Stürme, Waldbrände, das kennen wir alles, Schäden an Gesundheit, an Landwirtschaft, Biodiversität, Trinkwasserversorgung kann problematisch werden, Armut, Hunger, Migration, Instabilität, also die zählen da ja drastische Werte auf oder zeigen eben auch eine Welt unter 3 Grad oder sogar bis 4 oder 5 Grad, die dann teilweise unbewohnbar wird in manchen Regionen, um eben nochmal deutlich zu warnen. Und in dieser Intensität und auch in der Deutlichkeit und auch in der Aussage ist es schon sehr deutlich. Also insofern würde ich sagen, wissenschaftlich schon hinterlegt. Es gibt Unsicherheiten natürlich, aber es ist auch berechtigt, heute darauf hinzuweisen, weil es ja so eine gewisse Krisenmüdigkeit auch gibt aktuell und so eine Abstumpfung und die Leute hören jeden Tag nur schlechte Nachrichten und haben diese Szenarien ja auch schon oft gehört. Aber wir sind eben nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad, sondern jetzt sind weit drüber. Und deswegen ist es so wichtig aus meiner Sicht, trotz aller Unsicherheiten und trotz vielleicht, dass man sagen kann, das ist jetzt zu dramatisch, aber die Dramatik ist dennoch sehr, sehr groß. Also insofern werden hier auch Lösungswege aufgezeigt und politische Forderungen, die in diesem Aufruf drin sind, die ich auch gut finde, wo man nicht oft genug sagen kann, bitte handeln. Ja, sehr wichtig.
Genau auf diese spezifischen oder speziellen Forderungen wollte ich auch eingehen jetzt.
Ja.
Es gibt ja 10 Stück, also die haben gesagt, wir machen jetzt 10 Forderungen. Man kann sicherlich mehr Forderungen stellen.
Aber die jeder kann sie auch im Internet angucken, so, ne? Also kann man sich so runterladen und anschauen.
Genau, wir müssen ja nicht über alle sprechen, aber haben Sie eine, von der Sie sagen, das war jetzt die, wo ich jetzt am dringendsten auch so zu sagen würde? Ja, auf jeden Fall, das muss jetzt passieren.
Ja, auf jeden Fall, das muss jetzt passieren, sage ich auch schon seit über 30 Jahren. Ich kann es selber auch schon nicht mehr hören, so oft wie man das sagt, aber fossile Energien beenden. Also es gibt keinen Weg draus. Also ich weiß, dass die fossile Industrie alles dran setzt, um all die Wege noch möglichst lange aufrechtzuerhalten. Auch politische Akteure da im Moment weltweit, der sehr stark in die Richtung auch tendieren. Aber aus der Klimawissenschaft heraus kann man nicht oft genug sagen, fossile Energien beenden. Deswegen ist dieser Lösungsweg, der da aufgezeigt wird, auch genau richtig, erneuerbare Energien ausbauen. Hier wird auch gesprochen von negativen Emissionstechnologien. Da geht es ja darum, dass man das CO2 aus der Atmosphäre wieder herausbekommt. Das kann sein durch Moore, die man wieder vernässt, die ausgetrocknet sind, indem man Wälder schützt oder aufforstet, indem man biogene Baustoffe auch nutzt. Das wird ja hier genannt. Aber auch in einigen Bereichen ist im Moment viel Forschung am Werk, wo man irgendwie das CO2 aus der Atmosphäre raussaugt, also mit Direct Air Capture oder es weiternutzt auch in Baustoffen, solche Dinge. Also das wird hier genannt und halte ich auch für sinnvoll, dass man es zumindest mal nennt. Aber es ist keine Lösung. Die erste Lösung muss immer sein, Emissionsverminderung, und das funktioniert in erster Linie über die fossilen Energien, die überall noch genutzt werden, im Verkehrssektor, im Gebäudesektor und auch im Energiesektor, und da muss der Industriebereich, da müssen wir einfach von weg. Und das klingt leicht, aber ist ein langer Weg.
Genau. Gibt es eine Forderung, die Sie so gar nicht unterschreiben würden, oder finden Sie?
Also ich finde im Prinzip alle Forderungen wichtig und richtig. Auch da wird ja auch gesagt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern, dass das alles funktioniert, oder eben auch Anreize ausgestaltet werden. Diese CO2-Einsparwelt, wo man irgendwie hofft, dass es da einen Staubsauger gibt, der dann irgendwie das CO2 irgendwann aus der Atmosphäre holt, da wäre ich so ein bisschen vorsichtiger. Und das ganze Thema Holz und Wälder ist ja so ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite ist Holz eben auch ein wichtiger CO2-Speicher, und wenn man den weiter nutzt als Baustoff beispielsweise, dann ist es zwar besser, als wenn man Beton nutzt, aber hat eben auch Risiken, weil die Biodiversität auch gestört werden kann und wir ohnehin schon in einer Welt sind, wo Holz sehr knapp ist. Aber grundsätzlich gesehen würde ich mit den 10 Forderungen mit allen mitgehen.
Okay. Genau. Also gerade das, was Sie auch gerade angesprochen haben mit dem Holz, das ist als Biologe, blutet mir so ein bisschen das Herz, wenn ich sowas lese, weil es ist halt historisch einfach so, dass wir auch in Europa selbst bei viel kleineren Bevölkerungsgrößen schon ganze Landstriche entwaldet haben, um Häuser zu bauen, um zu heizen, um Flotten zu bauen. Und habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass unser Ressourcenhunger so groß ist, dass wenn wir sagen, wir benutzen jetzt Holz zum Häuser bauen, dass wir da eigentlich eher noch mehr Schaden anrichten, indem wir eben nicht mehr aufforsten, sondern netto abforsten, also entwalden. Das wäre natürlich nicht so schön.
Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da, und wir haben die Diskussion im Sachverständigenrat für Umweltfragen auch immer, wo es auch sehr kritische Einordnungen gibt, Holz überhaupt zu nutzen. Aber ich weiß, es gibt Forderungen auch vom Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der immer sagt, mit Holz sollte man bauen. Es ist ein wichtiger CO2-Speicher, der eben auch über Jahrzehnte Kohlenstoff bindet. Aber es ist eine begrenzte Ressource, und das wissen Sie besser als ich. Also die Kohlenstoffbilanz ist auch unsicher. Es gibt Biodiversitätsrisiken. Es ist kein Allheilmittel. Und deswegen muss man sehr aufpassen, wenn man mit Holz da meint, als Baustoff beispielsweise da das als große Lösung anzupreisen. Es kann im begrenzten Umfang, wenn es sich um Abfallstoffe handelt, immer wertvoll sein, weil es Beton oder Stahl ersetzt. Und das ist natürlich gut. Aber, aber noch besser wäre es, man würde auf andere Stoffe eingehen oder noch nutzen. Mhm. Ähnlich ist es bei der Energieversorgung ja auch. Also man kann nachhaltige Biomasse schon auch nutzen, begrenzt im Umfang. Gerade wenn man Gas ersetzt, ja, fossiles Erdgas, Biogas macht, nutzt oder auch Strom herstellt, aber das alles im begrenzten Umfang, ja.
Ja, absolut. Jetzt gibt es solche Forderungen auch aus der Wissenschaft ja immer wieder von irgendwelchen Gesellschaften, also irgendwelche Gesellschaften, von wissenschaftlichen Gesellschaften. Wir haben ja auch die Scientists for Future, die sich da auch als die Fridays for Future Bewegung nach Deutschland kam, haben die sich da angeschlossen und gesagt, wir müssen eigentlich auch eine klare Stellung beziehen. Haben Sie das Gefühl, dass das viel bringt, wenn die Wissenschaft sich so zusammenstellt und sagt, ja, wir müssen das jetzt mal fordern?
Unbedingt. Also ich bin auch Teil von Scientists for Future. Ich habe mich auch aus dem Grund angeschlossen, weil wir sind 26.000 und das wird immer vergessen oder so abgetan. Die sind dann irgendwie so aktivistisch unterwegs. Hier geht es nicht um Aktivismus, hier geht es um wissenschaftliche Fakten. Und das will ich einmal wirklich auch mal ganz doll klarstellen, weil das so abgetan wird oder Wissenschaftler disqualifiziert werden oder negativ dargestellt werden. Wir sind Wissenschaftler und wir sprechen über wissenschaftliche Fakten. Es ändert sich nichts daran, dass wir sagen, wir machen das noch lauter und noch doller, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer dramatischer werden. Und in einer Welt, wo Desinformation immer zunimmt und Fake News und behauptet wird, den Klimawandel gibt es überhaupt nicht oder sei eine Erfindung von Chinesen oder so, dann muss die Wissenschaft laut werden. Ich würde mir wünschen, sie wäre noch lauter. Deswegen bin ich auch zum Extremwetterkongress gefahren, weil da große, sehr große und sehr prominente Wissenschaftlerinnen, die wirklich über Jahrzehnte an den Themen forschen, nochmal und immer wieder deutlich, deutlich, deutlich sagen, der Klimawandel schreitet ungebremst voran. Wir schaffen nicht genug, es muss sich was ändern und das auch in einer Vehemenz und einer teilweise auch emotionalen Art, die ich so auch nicht kenne, weil wir immer rational sind, aber wo einfach auch eine Verzweiflung kommt und gefragt wird, warum dringen wir nicht durch? Mhm. Und wir dringen nur dann durch, wenn wir viele sind. Und allein der deutschsprachige Raum, 26.000 Wissenschaftlerinnen, die genau das stützen, auch in Nuancen, jetzt kann man sagen mit den 3 Grad, da gibt es dann welche, die sagen, na Moment mal, so weit sind wir noch nicht, passt mal ein bisschen auf. Das ist auch in Ordnung, so funktioniert Wissenschaft. Ja. So funktioniert Wissenschaft, das muss man mal deutlich sagen. Wir widersprechen uns nicht, sondern wir sind uns einig. Aber der Weg dahin, da gibt es unterschiedliche Wege. Und das ist auch in Ordnung, die aufzuzählen und darüber zu streiten. Aber das bedeutet nicht, dass wir hier in irgendeiner Form als Aktivisten unterwegs sind, sondern wir sind immer in unserer Rolle als Wissenschaftlerin in einer Demokratie, wo die Medien ihre Rolle haben, wo die Wissenschaft ihre Rolle hat und wo wir hier jetzt dankbarerweise ja über einen Podcast auch Informationen verbreiten. Und das tun wir in anderen Formaten eben auch. Und das muss man sehr, sehr deutlich sagen. Und um die Frage zu beantworten, natürlich bringt es was, bringt immer was, aber wir sind natürlich sehr abgestumpft und die Krisenmüdigkeit nimmt sehr, sehr deutlich zu. Aber dennoch ist es wichtig, sich zu äußern und auch deutlich zu machen, dass es nicht besser wird, sondern schlimmer. Ja. Wir wollen die Menschen nicht verunsichern, das muss man so ein bisschen Triggerwarnung. Ich weiß ja auch, dass es Klimaangst gibt, dass die Menschen auch Angst davor bekommen, was da passiert. Und da muss man aufpassen. Das heißt nicht, dass wir Menschen damit allein lassen, sondern wir zeigen Lösungswege auf. Und an alle, die da draußen jetzt ein bisschen verzweifeln, tut das nicht, weil es gibt so viele Lösungen. Schließt euch an, egal wo. Wir nutzen die Netzwerke, wir sind im großen Netzwerk, aber es gibt auch in jedem Verein, in jeder Familie, in jedem Unternehmen Menschen, suchen sie sich die auch genauso Lösungen suchen. Niemand muss da alleine mit sitzen oder muss da sitzen und gar nichts machen. Also alle, die da sich angesprochen fühlen, und das sollten möglichst viele sein, sollten irgendwie irgendwas tun. Und irgendwas tun, ist egal was, Hauptsache man kommt aus dieser Edita Gea raus und am besten dann auch noch wählen gehen und die richtige Wahl treffen, weil es gibt viele Parteien, die viele Lösungen anbieten und das ist in unserer Demokratie enorm wertvoll. Entschuldigung, jetzt bin ich hier so ein bisschen ausgeschweift.
Nee, absolut,
ja, aber
absolut.
Es ist mir immer ein Anliegen, ja, ich weiß, wir müssen auf die Uhr gucken, aber es ist mir immer ein Anliegen, weil es so disqualifiziert wird und auch in der Medienwelt Missverständnisse da sind, dass in dem Moment, wo man sich für Umweltschutz und Klimaschutz einsetzt, auch laut wird, dass das kein Aktivismus ist oder irgendwie politisch-ideologisch ist, sondern es ist einfach eine wissenschaftliche Erkenntnis, die da ist, die wir immer und immer und immer wieder sagen. Also, und das ist mir einmal ein Anliegen, weil da ja so viel komisches Zeug auch manchmal geschrieben wird, an manchen, auch seriösen Medien, einfach nochmal an die Medienvertreter da draußen, ihr macht einen großartigen Job, wirklich toll, aber das einmal zur Einordnung, das ist alles Wissenschaft, das ist kein Aktivismus.
Ja, ja. Dazu möchte ich auch sagen, Hut ab an alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie Sie, die jetzt nun wirklich schon seit Jahrzehnten das machen und einfach nicht aufgeben.
Mhm.
Und so langsam scheint sich ja was zu tun.
Ja.
Jetzt gibt es nochmal einen Backlash. Ich hoffe, den überwinden wir dann auch noch.
Ja.
Und dann wird alles besser.
Ja, ich denke schon.
Optimismus.
Also wir Optimismus sowieso. Und wir haben eine wertvolle Demokratie auch in Europa. Die müssen wir stärken, uns unterhaken und jetzt nicht irgendwie wegdrängen lassen von denjenigen, die das alles nicht wollen. Ja.
Ja.
Und ich glaube, wir sind mehr und wir sind stärker.
Ich glaube auch. Ja. Ich habe auch gerade schon angedeutet, Sie machen das jetzt auch schon eine Weile. Sie haben das auch schon erwähnt. Und bevor wir zur Publikumsfrage kommen, wollten wir noch gerne über Ihren Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sprechen, den Sie getitelt haben, 2 Jahrzehnte Klimakostenforschung, präventiver Klimaschutz als volkswirtschaftlicher Vorteil. Sie beschäftigen sich also, wie gesagt, seit langem mit der Frage, was ist teurer, Klimaschutz oder Klimaschäden? Spoiler Alert, ist natürlich, Klimaschutz ist billiger. Sie analysieren dabei die Interaktionen vieler komplexer Systeme, zum Beispiel der globalen Wirtschaft, Klima- und Ökosysteme, Mobilität, Energiesysteme, modellieren sie auch, hatten Sie ja gerade erwähnt. Komplexe Systeme sind aber natürlich per Definition eigentlich unüberschaubar. Was müssen Sie da machen, damit Sie überhaupt mit diesen Systemen agieren können, modellieren können, Voraussagen machen können?
Ja, genau. Also erstmal nochmal dieser Wochenbericht, das ist so eine Meta-Analyse, die ich gemacht habe, die ich auch bei dem Extremwetterkongress vorgestellt habe, wo als ich angefangen habe am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und das feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag, schauen wir so ein bisschen zurück, und ich habe vor über 20 Jahren die erste Studie, die ich damals erstellt habe, war die über Klimaschäden.
Oh.
Und die schlug damals schon sehr stark ein, es wurde viel darüber berichtet, und da habe ich eben mit einem sogenannten Integrated Assessment Modell, so heißt das in der Fachsprache, wo man ökonomische Modelle koppelt mit vereinfachten Klimamodellen. Heute ist es alles noch viel komplexer, weil die Computermodelle besser geworden sind und die Rechenkapazitäten. Aber was man tut, ist, dass man mit bestimmten Monte-Carlo-Simulationen, also über bestimmte Wahrscheinlichkeiten, die eintreten können, Kipp-Elemente berücksichtigt, bestimmte oder Veränderungen, die irreversible Änderungen nach sich ziehen können, beziehungsweise im ökonomischen System Bewertungen stattfinden, wie das Klimasystem sich letztendlich verändert. Und diese endogenen Anpassungen, die letztendlich wieder rückgekoppelt werden vom Klimasystem ins ökonomische System, das ist das, was diese Integrated Assessment Modelle machen und damals schon gemacht haben und heute auch noch angewendet werden, heute etwas komplexer sind. William Nordhaus hat das schon in den 90ern gemacht, den kenne ich auch. Ich habe sogar bei ihm öfters mal in Seminaren gesessen. Der ist Nobelpreisträger geworden mit eben diesen Studien. Der hat auch ein solches Integrated Assessment Modell entwickelt, mit dem heute noch viele arbeiten. Und das habe ich mir angeschaut im Rahmen dieses Wochenberichts. Was gab es damals für Erkenntnisse und heute? Und das deckt sich relativ stark mit dem, was ich damals schon an Erkenntnissen hatte, mit über 800 Milliarden Schäden, die bis 2050 auftreten können. Heutige Prognosen oder Schätzungen, muss man immer sagen, sind keine Prognosen, sondern Simulationen, gehen von einer ähnlichen Größenordnung aus. Und wenn wir die realen Schäden angucken, das habe ich in dem Wochenbericht gemacht, da sieht man schon, dass 145 Milliarden an realen Klimaschäden aufgetreten sind, 80 Milliarden davon in den Jahren 2018 bis 2022. Alter Ahrtalflut hat allein 30 Milliarden gekostet. Also wenn man das so zusammenzählt, sieht man, dass es eine exponentielle Steigerung auch der Klimaschäden gibt. Es deckt sich mit dem, was die Modelle entwickelt haben oder versuchen zu simulieren und eben diese komplexen Systeme vereinfacht in bestimmte Schadensfunktionen und Rückkopplung mit dem Klima- und ökonomischen System berechnen. So, das ist das, was da stattfindet. Und dann kann man sehr deutlich sagen, also der Nutzen vom Klimaschutz ist deutlich größer als die Schäden, die auftreten werden. Das heißt, Handeln ist nicht, ist auf jeden Fall billiger als Nichthandeln. Und deswegen haben wir da auch deutlich gemacht, es gibt ein deutliches Kosten-Nutzen-Verhältnis. 1 Euro, der investiert wird, zahlt sich aus, bis man bekommt 1,8 bis 4,8 Euro Nutzen zurück. Und das ist auch eine zentrale Forderung, die ich habe, dass man eben nicht immer die Investitionen, die getätigt werden, in beispielsweise erneuerbare Energien oder so weiter, Elektromobilität, diese Investitionen als Kosten des Klimaschutzes bezeichnet, sondern es sind Investitionen in die Zukunft, die dann wiederum einen Nutzen hervorbringen durch Wertschöpfung, durch Arbeitsplätze, vermiedene Klimaschäden. Und das wird aus meiner Sicht zu wenig bilanziert. Das ist eine zentrale Forderung in dem Bericht, dass wir auch in Deutschland, in den Ländern, in Europa diese Kosten-Nutzen-Bilanz viel, viel stärker bilanzieren. Dass wir auch Statistiken erstellen, die sich stärker damit beschäftigen. Und das passiert eben nicht. Und da lässt man eben solche groben Modellierungen oder Unsicherheitsanalysen da zurück und geht nicht wirklich in so ein neues, in eine Kosten-Nutzen-Analyse hinein. Das ist schade. Das wäre auf jeden Fall wichtig.
Ich habe mich dann noch gefragt, es gibt ja auch diese immateriellen Kosten. Die Wirtschaft rechnet ja immer in Geldwerten, aber es gibt ja auch historische Gebäude, Kunstwerke, Sehenswürdigkeiten. Dann verliert man vielleicht seine Heimat, wenn der Meeresspiegel steigt oder man wird entwurzelt, weil sich die alles so schnell verändert. Vielleicht verliert man sein Haus in so einem Extremwetter-Event. Verliert seine Existenz vielleicht, dann gibt es natürlich die Trauer und die Sorge um Menschen, die in Hitzewellen oder Extremwetter-Events seelische, körperliche Schäden bekommen haben oder vielleicht sogar vorzeitig verstorben sind. Kann man sowas überhaupt irgendwie mit einbeziehen, wenn man alles in Geldwerte umwenden
muss? Ja, also es ist enorm schwierig, weil das sind ja auch teilweise sehr menschliche Dinge, die da passieren. Also ökonomisch ist es tatsächlich so, dass man ein Menschenleben, ein Todesfall, schrecklich alles, den würde man messen an Einkommen, was nicht mehr generiert werden konnte. Also der ist frühzeitig gestorben. Wie viele Jahre hätte er noch gearbeitet? Und das würde man als materiell Wert eines solchen Todesfalls bewerten in der Ökonomie, das reicht natürlich überhaupt nicht aus.
Nein.
Also die Kritik ist absolut berechtigt daran. Also gerade wenn man auch nicht nur Industrieländer, also ein Industrieländer, jemand, der Banker, der jetzt irgendwie umgekommen ist in eine Dürre oder sein Haus verloren hat in Kalifornien und da mit dem Brand verstorben ist, der aber hohe Einkommen hatte und dann würde man dem einen sehr hohen Wert zumessen im Vergleich zu jemand, der in Afrika an Dürre gestorben ist, an Wassermangel, der eben kein Banker war oder eine Arbeit hatte, die hoch bezahlt wurde oder sogar vielleicht gar nicht bezahlt wurde. Wie misst man ein Leben, Menschenleben? Das kann man im Prinzip nicht, aber so würde die Ökonomie arbeiten und sie arbeitet anhand von versicherten Schäden auch. Auch das ist sehr ungerecht, weil wir beispielsweise in Kalifornien, als jetzt die Brände dort waren bei den Superstars, die Häuser, die haben einen Wert, der ja weit über dem ist, was üblicherweise ein Haus wäre. Wert ist und so, aber die Werte sind dann enorm hoch und dann im Vergleich zu einer Gegend in Afrika oder wenig dicht besiedelt, auf jeden Fall nicht so hohe Werte. Das ist schon schwer vergleichbar. Und da haben Sie völlig recht, diese Kritik, die ist auch immer wieder da an den Modellen. Man hangelt sich da eben mit bestimmten Schadensfunktionen entlang und hat dann eine grobe Abschätzung, wie man meint, anhand des Bruttoinlandsprodukts einen bestimmten Schadenswert zumessen zu können. Aber die realen Werte sind dann häufig doch mal ganz anders und die immateriellen Werte werden schlichtweg nicht ausreichend berücksichtigt, würde ich sagen. Ja.
Aber das würde dann wahrscheinlich auch das Ganze, das Ergebnis nur noch verstärken. Also
ja, im Prinzip schon. Im Prinzip ist es so, dass wir viele Schäden nicht berücksichtigen aus dem Grund. Man versucht es eben über diese Schadensfunktion. Da hat man bestimmte Parameter, die man hoch oder runter drehen kann oder eben auch die, was ich auch im Bericht erkläre, wie hoch die Diskontrate ist, also wie stark man auch die Schäden der Zukunft abdiskontiert oder eben nicht und wie hoch man dann den Wert bewertet. Das ist auch eine lange Diskussion, die wir in der Wissenschaft hatten. Und all das spielt eine Rolle. Aber es ist eben schon wichtig, dass man sich da aus meiner Sicht wissenschaftlich annähert und solche groben Berechnungen oder zumindest Simulationen anfertigt, sind ja enorm viele Szenarien, die da gerechnet werden, um eben eine grobe Einordnung zu bekommen. Und die Studien sind da doch sehr eindeutig, was das Kosten-Nutzen-Verhältnis angeht. Ja,
ja. Ja. Es gibt Links in den Shownotes zu allen Studien und zu Ihrem Bericht. Alles, was wir hier erwähnen, da können Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann gerne nochmal nachschauen und nachlesen. Wir kommen jetzt zur Publikumsfrage. Zunächst möchte ich sagen, es ist sehr schön, dass wir so schnell so viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen haben. In den ersten Folgen haben wir ja die Publikumsfrage noch selbst gestellt, beziehungsweise aus unserem sozialen Umfeld gezogen. Inzwischen erreichen uns aber sehr viele Publikumsfragen. Das freut mich riesig. Und hier ist die, die wir uns für heute ausgesucht haben. Die kommt von T0738 auf Spotify. Die Erneuerbaren haben die niedrigsten Gestehungskosten und haben mit 60% einen großen Anteil bei der Erzeugung. Deutschland hat dennoch einen der höchsten Strompreise. Wo kommen die hohen Kosten her und was machen andere Länder besser?
Ja, also erstmal, das ist ja ganz typisch, bedanke ich mich immer für die tollen Fragen, die reinkommen, weil das mussten wir in der Tat zu Anfang so ein bisschen improvisieren, weil wir da noch keine Publikumsfragen haben. Und ich freue mich natürlich, dass die Leute sich jetzt melden und da auch Fragen stellen. Das ist ja auch eine sehr, sehr berechtigte Frage, die ja auch immer wieder aufkommt, weil in der Tat ist es so, dass die erneuerbaren Energien sehr, sehr geringe Stromgestehungskosten haben. Also wenn Anlagen installiert sind, dann, wenn eine Windanlage beispielsweise steht oder Solaranlage, das Investitionskosten hat, wenn man sie installiert, aber dann, wenn sie da ist, dann kaum Variabelkosten hat. So misst man das dann im Rahmen dieser Merit-Order-Abfolge und diese variablen Kosten beispielsweise beim Kohlekraftwerk, die Kohle sein kann, beziehungsweise die Menschen, die dort arbeiten und das alles dann Kosten verursacht, ist es beim Windrad eben nicht so. Man hat ein bisschen Wartungskosten so und deswegen sind die variablen Kosten sehr niedrig und im Vergleich sind dann die Stromgestehungskosten sehr, sehr niedrig im Vergleich jetzt zu anderen Technologien. Dennoch ist es eben so, dass der Strompreis sich anhand von ganz, ganz vielen Komponenten zusammensetzt. Also das sind die Stromgestehungskosten, ist nur ein Baustein. Da muss man gucken, wie hoch der Anteil da wirklich ist. So 20% würde ich jetzt mal sagen. Aber der Rest setzt sich eben zusammen aus Steuern, aus Abgaben, wie entsprechende Stromsteuer oder KWK-Umlage und so weiter. Da hat man verschiedene Komponenten, die den Strompreis dann nach oben treiben, plus eben die Netzentgelte. Und die Netzentgelte sind gerade in den letzten Jahren enorm gestiegen. Das ist auch sehr unterschiedliche Gründe. Man versucht das jetzt so abzumildern mit den 6,5 Milliarden, die man da politisch bereitstellt. Und das soll irgendwie 2 Cent dann weniger bringen. Aber da ist man schon bei einem Anteil von knapp 30% des Strompreises. Mhm. Also die Netzentgelte sind sehr ungleich verteilt. Da wird eben jede Stromleitung mit üppigen Renditen, ich weiß, das hören die Netzbetreiber jetzt wieder nicht gerne, aber schon ausgestattet und dann haben sie hohe Renditen und das wird alles auf den Strompreis überwälzt. Und deswegen hat man am Ende des Tages eben hohe Netzentgelte. Man hat Steuern und Abgaben und weitere Komponenten, die den Strompreis nach oben treiben. Also wenn wir aber die erneuerbaren Energien nicht hätten, wäre der Anteil des Vertriebs, also dieser Anteil der Stromgestehungskosten, deutlich, deutlich höher. Der ist ohnehin schon hoch, weil auch der Gasanteil noch immer, also wir produzieren in Deutschland Strom. Und dann ist es so, dass das sogenannte teuerste Grenzkraftwerk in der Merit-Order-Folge den Strompreis bestimmt. Und das ist das Gaskraftwerk, weil es die höchsten variablen Kosten hat. Und der Gaspreis ist ja immer noch hoch, der ist zwar gesunken, aber in der Krise war er noch sehr viel höher. Da ist es eben so, dass der Gaspreis dann den Strompreis nach oben treibt und man deswegen auch höhere Stromgestehungskosten hat. Und die selbst, also das ist die eine Komponente, aber hätten wir die erneuerbaren Energien nicht so rum, muss ich sagen, dann wäre der Anteil der Stromgestehungskosten noch höher und wäre noch weiter gestiegen. Das heißt, die erneuerbaren Energien senken durchaus den Strompreis, das ist so, aber eben nicht in dem Maße, wie es eigentlich möglich wäre, weil wir haben eben die Komponenten Netznutzung, Umlagen, Abgaben und so weiter, die Mehrwertsteuer und so Konzessionsabgaben, die da auch noch oben drauf kommen. Aber die Beschaffung und Vertrieb ist schon eine wichtige Komponente und das wird reduziert durch die erneuerbaren Energien. Aber jetzt müssen wir sehen, dass wir mehr Flexibilität ins System kriegen, die Netzkosten nicht so stark steigen, dass es auch alles netzdienlich ist, was wir da machen. Und jetzt ist ja auch politisch so, dass da ein bisschen gegengesteuert wird, um eben dann auch die Strompreise, Netzentgelte senken zu können. Und dann hätte man auch die Chance, dass es deutlich sinken kann und in der Zukunft auch deutlich niedriger sein wird. Also da kann man von ausgehen, dass aufgrund der niedrigen Gestehungskosten, je mehr erneuerbare Energien wir im System haben, je flexibler das System ist, je mehr von den ganzen Komponenten aufgebaut ist und ausgebaut ist, dass dann die Kosten auch wirklich sinken und das dann auch hoffentlich bei den Kunden ankommt. Also da kann man von ausgehen, also alle Studien steigen, dass die Energiesystemkosten insgesamt deutlich geringer sind bei einem System mit erneuerbaren Energien als mit einem fossilen und atomar betriebenen System. Und deswegen können wir schon davon ausgehen, ja, die erneuerbaren Energien wirken preissenkend und es kommt auch hoffentlich bei den Kunden bald an und das dauerhaft.
Ja. Was machen die anderen Länder besser?
Also andere Länder, ja, unbedingt so viel besser, würde ich jetzt gar nicht sagen. Sie haben, also gerade bei den Privathaushalten sind wir im oberen Level. Da ist, glaube ich, kein Land noch teurer als wir. Aber bei den Industriekunden sind wir im mittleren Bereich, das muss man auch mal sagen, weil da gibt es viele Ausnahmen. Die zahlen auch häufig eben, die können von den niedrigen Strombörsenpreisen profitieren, weil die sinken ja bei den erneuerbaren Energien. Andere Länder subventionieren teilweise den Strompreis, wie Frankreich, die einen Haufen Geld rein, damit der Strompreis niedrig bleibt. Das ist auch keine Lösung. Die haben ja enorme ökonomische Probleme, zahlen einen Haufen Geld für ihre ganzen Atomkraftwerke. Da würde ich nicht sagen, dass es unbedingt besser ist, was die machen. Aber Dänemark macht es besser, weil die noch mehr erneuerbare Energien haben. Die sind weiter mit der Energiewende. Da ist der Strompreis aber auch relativ hoch, weil die eben auch hohe Steuern zahlen insgesamt. Aber das würde ich mal sagen, geht in die richtige Richtung, ähnlich wie Skandinavien. Manche Länder haben geologische Vorteile, wenn sie viel Wasserkraft haben, beispielsweise wie in Norwegen oder Skandinavien. Die haben große, große Vorteile, aber andere Länder haben auch große Probleme, die eben sehr stark auf Atomkraft setzen, muss viel subventioniert werden oder eben auch, die jetzt weggehen müssen von Kohle wie Polen, da kommen ähnliche Probleme, die im Übrigen auch bei den Industriepreisen noch deutlich über Deutschland sind. Also gerade bei den Industriepreisen ist ja interessant, Deutschland liegt da ja eher im, ja, zwar oberen Mittelfeld, aber nicht an erster Stelle, wo dann Länder wie Irland, Italien oder Zypern liegen, die eben auch hohe Anteile haben von konventionellen Energien. Also insofern würde ich sagen, ja, Deutschland kann was tun, um die Haushaltsstrompreise runterzukriegen, und alle sind gefordert, da mitzumachen, nämlich mit einer Mitmachenergiewende, zum Beispiel Solarenergie.
Ja.
Oder sich an Windenergie beteiligen oder so. Alle, die was können, unbedingt machen, weil dann geht es noch schneller mit der Energiewende und dann wird es auch billiger.
Machen, machen, machen.
Machen, machen, machen.
Sehr gut.
Ja.
Thomas Nowak hat uns in einer E-Mail übrigens eine ganz, ganz ähnliche Frage gestellt. Ich hoffe, die ist damit auch mit beantwortet worden. Vielen Dank natürlich auch an Sie, Herr Nowak. Zur Publikumsfrage dann noch. Wenn Sie uns auch eine Publikumsfrage schicken wollen, dann tun Sie das bitte per E-Mail an klimakompass@22.film oder in den Kommentarspalten von YouTube und Spotify. Kleiner Tipp an der Stelle, solange der Podcast noch neu ist, ist die Chance größer, dass wir Ihre Frage raussuchen. Also besser jetzt als später fragen.
Mhm. Ja, je schneller, desto besser.
Genau. Sie können uns natürlich auch Ihr Feedback dalassen über die gleichen Kanäle. Bleiben Sie beim Diskutieren in den Kommentarspalten, bitte freundlich und sachlich. Die nächste Folge ist für den 16. Oktober geplant, dann mit meiner Kollegin Ellie Ries. Vielen Dank, Frau Kempfert. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Empfehlen Sie uns gerne weiter.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War schön mal in Präsenz und freue mich auf in 2 Wochen auf Ihre Kollegin. Vielen
Absolut.
Dank.
Absolut, hat mich auch gehört. Bis zum nächsten Mal.
Bis Tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Klimakompass mit Claudia Kempfert, eine Produktion der 22 Film GmbH Köln. Redaktion und Moderation heute von Dr. Dennis Eckmeier. Alle relevanten Quellen, Referenzen und zusätzliche Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes oder auf YouTube in der Videobeschreibung.